Einen schönen Nachmittag zusammen. Wir fangen pünktlich an. Heute geht es um Karl Marx. Das ist der letzte Theoretiker, den wir sozusagen individuell so tiefgehend behandeln, dass er in einem Tutorat dann diskutiert wird. Die nächste Vorlesung, also wo zwei moderne Theoretiker auftreten, die wird nicht durch ein Tutorat unterstützt, die wird auch in der Klausur nicht in der Weise drankommen, also dass man, dass sich die Fragen dann auf den Inhalt der Theorien beziehen, sondern das kann sein, dass dann die letzten schon auch einbezogen werden, beispielsweise in eine vergleichende Klausurfrage, aber eben nicht in der Weise, wie wir das bisher gemacht haben mit diesen Großtheoretikern, die wir bisher behandelt haben. Hier zum Inhalt. Bei der Einführung von Münkler-Strasenberger wird Marx hauptsächlich erwähnt bei der Gruppe der Theoretiker, die sehr problemorientiert sind, die ja also bestimmte gesellschaftliche Probleme aufgreifen, diese analysieren und bestimmte Lösungsvorschläge anbieten. Dann wird Karl Marx sehr stark eben rezipiert in Bezug auf die Staats- und Gesellschaftstheorie, aber hauptsächlich schon eben nur die Staatstheorie. Und dann wird die Mehrwerttheorie, also eine Form der Gerechtigkeitstheorie erwähnt. Und dann wird auch noch eingegangen in dem Kapitel über Diktaturen diese Artikel, das war ja praktisch eine Artikelserie, das ist jetzt kein Buch, das Marx geschrieben hat, über den 18. Brumaire, wo er damals eben diese spezielle Form der Diktatur in Frankreich interpretiert hat. Und natürlich dann in der Revolutionstheorie kommt Marx zu Wort. Und ich greife natürlich diese Punkte dann in dieser Vorlesung auch auf. Das Vorgehen ist in der blauen Box dargestellt. Ich gehe da wie üblich vor und beginne eben mit dem Leben und Werk. Zum Leben. Marx ist 1818 in Trier geboren, war drittes von 9 Kindern jüdischer Eltern und der Vater war Anwalt und Gerichtsdolmetscher und hat insbesondere aus dem Französischen übersetzt und deswegen, und das lag natürlich auch so an der französischen Grenze, deswegen hatte Herr Marx immer eine starke Affinität auch zu Frankreich. Er hat dann zunächst mal ein Jahr lang Rechtswissenschaft studiert in Bonn, was ihm aber dann fürchterlich zu langweilig wurde. Und er ist nach Berlin gegangen, also gegen den Rat seines Vaters, also sein Vater ist da richtig sauer geworden, dass er dann so ein Fach studiert hat, also das eben keine solchen Berufsaussichten geboten hat wie die Juristerei. Und hat dann Geschichte und Philosophie in Berlin studiert, 1841 in Jena promoviert. In Berlin ist er sehr stark von Hegel beeinflusst worden, aber auch von Feuerbach und also das sind so da die großen Philosophen, die sich bekämpft haben, als insbesondere Feierabend hat Hegel sehr stark bekämpft in dieser Zeit, die die Studierenden dort beeinflusst haben. Und da sich Marx dann schon sehr früh an den Links-Hegelianern orientierte, stand er bei den Preußen auf einer Art schwarzen Liste und konnte dann keine akademische Karriere verfolgen und er ist dann hat dann angefangen in Köln bei einer neu gegründeten Zeitung, hat dort zunächst als Journalist und ist dann dort dann später Chefredakteur geworden. Diese Zeitung wurde aber bald von den Preußen verboten, also Köln gehörte damals eben zu Preußen und er ist dann sogar ausgewiesen worden und dann ist er nach Belgien gegangen und die preußische Regierung hat dann dort Einfluss genommen, dann ist er dort auch wieder ausgewiesen worden, ist nach Frankreich gegangen, nach Paris. Moment, das habe ich wahrscheinlich, habe mich vertan. Zunächst mal nach Paris, dann nach Brüssel. Und dort ist er eben auch dann ausgewiesen worden. Und dann ist er letztlich nach London emigriert. Und in Paris insbesondere ist er sehr stark in Kontakt gekommen mit den neuen sozialen Bewegungen, insbesondere mit der kommunistischen Bewegung. Und das hat eben dann seinen späteren Lebensweg sehr stark beeinflusst. Dort hat er dann auch Engels getroffen, mit dem er dann später sehr häufig dann zusammen publiziert hat. Insbesondere das Kommunistische Manifest haben ja beide zusammen geschrieben. Und ab 1849 hat er dann in England gewirkt und er wurde dann unterstützt von Friedrich Engels. Er war ja Sohn eines Fabrikanten aus dieser Gegend Wuppertal und durch diese Unterstützung konnte er dann eben an seinem großen Werk arbeiten. Das ist das Kapital und die Kritik der politischen Ökonomie, eine kleinere Schrift, ist praktisch eine Vorarbeit zu diesem großen Werk Kapital. Da ist ja inzwischen zusammen mit dem Kommunistischen Manifest heute gilt als ein von der UNESCO geschütztes Kulturerbe. Das Kapital hat er dann aber erst 1847 veröffentlicht, nur den ersten Band. In dem ersten Band macht er so eine richtige hegelianische Ableitung so der logischen Prinzipien der Entwicklung des Kapitalismus. Und im zweiten Band wird es dann eher schon volkswirtschaftlich, so eine Art volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, also wo er versucht, die Überlebensfähigkeit, die Reproduktion des kapitalistischen Systems mathematisch zu analysieren. Und der dritte Band ist dann eher schon auch wieder mehr historisch geschrieben. Dann starb er 1883 arm und staatenlos in London. Er hat ein gigantisches Werk hinterlassen, einmal das Kapital und einige zusätzliche Bücher und eben eine Unmasse an Artikeln, er war ja eben auch Journalist, und Briefe, die er sozusagen mit Engels zu Engels geschickt hat oder auch mit anderen Autoren dann regen Kontakt gehalten hat. Und alles, was irgendwie aufgetrieben werden konnte von Marx, wurde schon während der Herrschaft des real existierenden Sozialismus in der Sowjetunion und dann später in der DDR herausgegeben als Marx-Engels Werke und später dann in der stalinistischen Periode wurde begonnen, eine Marx-Engels-Gesamtausgabe herauszugeben, die dann noch mehr Bände umfassen sollte als die 43 sogenannten blauen Bände. Wer von Ihnen hat einen blauen Band zu Hause, so das Kapital sozusagen in dieser DDR-Ausgabe? Ja. Also das ist ja schon interessant. Also in der Zeit, in der ich studiert habe in Berlin, das war sozusagen die Hochzeit des Marxismus, da konnte man drei verschiedene Marxismusinterpretationen so studieren und da hatte fast jeder Student so ein Super von blauen Bänden in seinen Regalen stehen. Für uns Politologen sind folgende Schriften relevant, die ich hier aufgelistet habe, also seine erste Schrift zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, also wo er sich dann wirklich deutlich abgrenzt von dieser idealistischen Auffassung Hegels und dann eben die deutsche Ideologie, also wo er praktisch die deutsche Philosophie aus einer materialistischen Perspektive kritisiert und dann schließlich das Kommunistische Manifest, wo zum ersten Mal in konzentrierter Form seine verschiedenen Theorien zusammengewoben sind, also die Gesellschaftstheorie des Kapitalismus, also der Kapitalismus als Gesellschaftssystem, dann seine Etappenentwicklungstheorie, dann auch eine Staatstheorie und auch sogar eine Globalisierungstheorie ist im Kommunistischen Manifest drin. Und schließlich eine sehr stark politologische Schrift, eben diese Schrift 18. Brumaire des Louis Bonaparte, und schließlich das Größte, was er geschrieben hat, das Kapital. Um sozusagen die marxische Denke zu verstehen, müssen wir uns wirklich zurückdenken in das 19. Jahrhundert, an die Hochzeit der Transformation der traditionellen Ökonomie in eine Industriegesellschaft und die damit zusammenhängende Urbanisierung, dass immer mehr Menschen vom Land in die Stadt geströmt sind und schließlich Proletarisierung. Das bedeutet, dass die vom Land freigesetzten Menschenmassen keine anderen Subsistenzmittel hatten, als ihre Arbeitskraft den Fabrikbesitzern zu verkaufen. Und gleichzeitig war das eine Periode von Revolutionen, also die größte Dichte an Revolutionen fand ja sozusagen um 1848 statt. Und natürlich war Frankreich in dieser Zeit sozusagen die Hochburg sozusagen der revolutionären Bewegung. Und schließlich, das muss eben auch noch gesagt werden, weil die marxistische Theorie ist ja zum großen Teil eine Version der gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Krisentheorien. Und in dieser Zeit fanden natürlich auch immer wieder konjunkturelle Krisen statt, auf die sich Marx dann in seinem Werk bezogen hat. Und auf der kulturellen Ebene gelten natürlich dieselben Strömungen, die wir schon behandelt haben, also unter der Aufklärung, der Säkularisierung, also Trennung zwischen Staat und Kirche überhaupt, dass das weltliche Denken Platz gegriffen hat. Also beispielsweise, und da nimmt ja dieser Titel 18. Brumaire Bezug, haben die Franzosen ja nach ihrer Revolution einen kompletten neuen Kalender eingeführt. Also die haben den jetzigen gültigen gregorianischen Kalender aufgegeben und haben zum Beispiel zum großen Teil auch das Zehnersystem eingeführt. Also da war so eine revolutionäre Aufbruch-Epoche, dass man wirklich alles ändern wollte und insbesondere alle Heiligen und alles Religiöse abschaffen und vertreiben sozusagen aus der Gesellschaft. Und also das kann man zusammenfassen unter der Säkularisierung. Liberalismus kann man natürlich eng und weit definieren, also die weite Definition schließt natürlich alle Freiheiten des Individuums mit ein, während so eine enge Definition bezieht sich sehr stark auf Wirtschaftsliberalismus, dass alle Zünfte und ökonomischen Schranken beseitigt wurden und auch sozusagen der Freihandel propagiert wurde und schließlich das Erwachen des Nationalismus, der Gründung von Nationalstaaten, wo ja beispielsweise Deutschland und Italien dann eher Latecomer waren im Vergleich zu vielen anderen Nationen in Europa. Das waren sozusagen die Rahmenbedingungen, die kulturellen Strömungen, wenn man so aus Machiavellis Perspektive denken, das war sozusagen die Qualität der Zeit und die Opportunitätsstrukturen, die praktisch das Handeln damals so bestimmt haben. Hier in dieser Folie habe ich nochmal diese wichtigsten geistigen Einflüsse, also wirklich die wichtigsten zusammengefasst. Einmal natürlich der Hegel, der sozusagen den Marx beeinflusst hat in Bezug auf Dialektik, also dass Dialektik ein Prinzip ist der Entwicklung und auch gleichzeitig diese Idee der langfristigen Gesetze, die in der Gesellschaftsentwicklung wirksam sind. Also dass man glaubt, man hätte so eine Art quasi Naturgesetz in der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft entdeckt und dann gleichzeitig in der Lage ist, dann das Ziel der Gesellschaftsentwicklung zu bestimmen aus diesen Gesetzmäßigkeiten. Das ist so auf der philosophischen Ebene. Der andere Einflussvektor war Feuerabend, der den Materialismus von Marx geprägt hat. Also dass jetzt nicht die Ideen wie bei Hegel die treibenden Kräfte sind, sondern eher die materielle Entwicklung, die materiellen Verhältnisse. In der Ökonomie hat insbesondere als er dann in England war, hat Marx natürlich die ganze klassische politische Ökonomie rezipiert, insbesondere Adam Smith, der Großökonom, und David Ricardo, also beide sind ja sogenannte Arbeitswerttheoretiker, die auch seine Arbeitswerttheorie sehr stark beeinflusst haben. Und dann Lorenz von Stein, also der ist eher unbekannt, aber ich hatte ihn in meiner breiten Vorlesung, die fürstündig war, behandelt, auch in Bezug auf seine Theorie der sozialen Bewegung. Den kann man eher als Soziologen fassen oder auch Verwaltungswissenschaftler. Der hat im Prinzip das Konzept des Klassenkampfes so klar formuliert vor Marx, wie es eigentlich dann erst im Marxismus dann so ein dominantes Theorem wurde innerhalb der marxistischen Theorie. Und diese verschiedenen Strömungen hat Marx dann in seiner Großtheorie zusammengefasst. Und es gibt einen Dokumentationsfilm, so in zwei Staffeln lief der im zweiten Fernsehen. Und ich habe da, das ist jetzt kein Trailer, sondern ich habe so ein paar Ausschnitte zusammengefasst, die in dieser Vorlesung sinnvoll sind und die nur ein paar Minuten dann dauern.
Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern.
Ideen, Religionen, Staaten sind nichts weiter als Produkte ihres materiellen Bodens. Marx interpretiert die Lehre eines berühmten Vordenkers um.
Das große Bildungserlebnis für Marx in Berlin war die Philosophie Hegels. Die Welt bewegt sich in Widersprüchen. Und das Rätsel der Geschichte ist in dem Augenblick gelöst, wo alle von den Menschen selbst geschaffenen, sie aber beherrschenden Institutionen und Mächte abgeschafft sind und die Menschen die Welt beherrschen, anstatt von ihr beherrscht zu werden.
Und so deutet er die Geschichte. Schon in der Antike erzeugte die Macht der Sklavenhalter Gegenkräfte, an denen sie zerbrach. Auf der nächsten Stufe der Fürstenherrschaft erzwingt der Gegensatz von Adel und Untertanen eine neue Gesellschaftsform. Die Herrschaft des Besitzbürgertums, der Bourgeoisie. Der Kapitalismus wiederum provoziert den Klassenkampf mit der Arbeiterschaft, dem Proletariat. Ihm, so Marx, gehört die Zukunft. Das Manifest der Kommunistischen Partei.
Nicht schlecht, ein Gespenst geht um in Europa.
Das Gespenst des Kommunismus.
Marx rühmt die Verdienste der Bourgeoisie für den Fortschritt gegen den Adel. Nun aber produziere sie ihre eigenen Totengräber. Die verarmten Massen würden sich gegen ihre Ausbeuter erheben, im Klassenkampf.
Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten.
Am wohlsten fühlt der Denker sich an seinem Hauptaufenthaltsort. In der britischen Nationalbibliothek, der damals bedeutendsten Büchersammlung, wühlt er sich durch das Wissen der Welt. Marx hat sich vorgenommen, die komplexen weltweiten Zusammenhänge von Kapital und Arbeit zu ergründen. Keine Streitschrift, wie er betont, sondern ein Triumph der deutschen Wissenschaft. ...1867, nach mehr als 15 quälerischen Jahren, ist das Manuskript endlich druckreif. Von einer geplanten Reihe wird nur der erste Band zu Lebzeiten erscheinen. Das Kapital. Das Buch wirft einen radikalen neuen Blick auf das Geld und die Welt. Marx beschreibt eine Welt, in der alles zur Ware wird. Er sieht auch voraus, wie sehr Maschinen Menschen einst ersetzen werden. Bald wird manche Prophezeiung Wirklichkeit. Aus dem neuen Heer der Fabrikarbeiter erwächst eine politische Bewegung. Auch im Deutschen Kaiserreich. Reichskanzler Bismarck bekämpft die Sozialisten, die noch für Jahrzehnte als vaterlandslose Gesellen verfemt sind. Gleichzeitig sollen seine Sozialgesetze die Not lindern und die Arbeiter mit dem Staat versöhnen. Marx hat die Lernfähigkeit des Kapitalismus unterschätzt. Statt zu verelenden, geht es den Arbeitern stetig besser. Statt in den Aufstand ziehen die Sozialdemokraten ins deutsche Parlament. Ihr theoretisches Rüstzeug aber haben sie von Marx. Was aus seinen Ideen wird, darauf hat der Vordenker keinen Einfluss mehr. An seinem Lebensabend zieht sich der Denker zurück, veröffentlicht keine Zeile mehr. Dafür betreibt er Studien in allen Sparten der Wissenschaft, lernt neue Sprachen. Einer der letzten großen Universalgelehrten.
Ich habe auf diese Vertiefungsfolie am Schluss einen Link gesetzt auf diesen Dokumentarfilm. Also ich finde den wirklich gar nicht schlecht. Also er dauerte jetzt nicht nur ein paar Minuten, sondern ich glaube 45 Minuten oder eine Stunde. Und es lohnt sich wirklich, den anzugucken. Also wir konzentrieren uns hier in der Vorlesung sehr stark auf die Staatstheorie und die wird auch dann in den Tutoraten dann behandelt. Also ich werde jetzt aber den Marx etwas breiter darstellen, weil Staatstheorie ist in seiner Theorie systematisch eingebaut in eine größere Gesellschaftstheorie. Und ich denke, man versteht Marx nicht, wenn man nicht das ganze Theoriegebäude präsentiert bekommt. Also ich betrachte Marx als einen der Großtheoretiker, der wirklich versucht hat, das Funktionieren von Gesellschaften insgesamt zu begreifen und auch deren Entwicklungsdynamik. Und man kann sagen, im Marxismus, insbesondere so wie Marx ihn dann dargestellt hat und wie er dann später von seinen Schülern so interpretiert wurde, stecken eine ganze Reihe von Teiltheorien. Also auf philosophischer Ebene bietet der Marxismus einmal eine Ontologie, aber auch eine Epistemologie. Aber was heißt Ontologie nochmal? Also in der alten Vorlesung gab es so eine spezielle wissenschaftliche theoretische Einleitung, auf die haben wir jetzt verzichtet, aber es wäre ganz gut, wenn man nochmal kurz reflektiert, was bedeutet das denn, wenn man eine ontologische Perspektive auf die Gesellschaft wirft.
Die Lehre vom Sein.
So wird das, aber was bedeutet das, die Lehre vom Sein? So sagt man das, ja. So. Auch in der Weise ist auch Heidegger sozusagen ein Ontologe, aber was heißt das, die Lehre vom Sein? Oder die Lehre von der Existenz? Was bedeutet es? Also ich denke, das ist ganz letztlich ganz einfach zu formulieren. Also das ist praktisch so eine Art Welt- und Existenzbild, das die Philosophen haben. Welchen Platz haben wir sozusagen im Universum? Welche Rolle spielt die Welt? Also ist die Welt ein Pfannkuchen oder ist es ein Planet, der um die Sonne kreist und die Sonne ist nur ein kleiner Stern im großen Universum und wir haben uns aus der Evolution sozusagen des Weltalls entwickelt. Das ist eine bestimmte Ontologie. Es gibt aber eben auch ganz andere, zum Beispiel der Kreationismus ist auch eine Ontologie, der eben glaubt, dass alles, was existiert, von einem Schöpfer geschaffen wurde. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Seinserzählungen, also wie das, was uns umgibt, entstanden ist und welche Rolle wir in dem spielen. Und Marx hat noch keine, Evolutionstheorie natürlich entwickelt, aber er glaubt schon, ich würde sagen, man kann ihn schon zuordnen den Evolutionstheoretikern, die versuchen, ohne Rückgriff auf übernatürliche Mächte die Entstehung und Entwicklung von Gesellschaften zu erklären. Insofern ist Marx und Darwin schon in der Hinsicht im selben ontologischen Camp. Dann Epistemologie, was heißt das? Was bedeutet Epistemologie? Also Epistemologie übersetzt man auch als Erkenntnistheorie. Und ein ganz wichtiger Erkenntnistheoretiker war ja der Platon, also der darüber nachdenkt, wie kommt die Erkenntnis in die Welt. Und da hat sich ja Aristoteles von ihm sehr stark unterschieden und insbesondere John Locke, der sehr stark eben diese Erfahrung also sozusagen als Grundlage für Erkenntnis, die Empirie als Grundlage von Erkenntnis hervorhebt. Und auch der Marxismus hat eine bestimmte Epistemologie, eine bestimmte Erkenntnistheorie, also eine bestimmte Ableitung, wie die Erkenntnis in die Welt kommt, wie wir Bewusstsein von etwas gewinnen. Also das wäre sozusagen so die ganz großen Reichweiten der marxischen Philosophie. Dann gibt es sozusagen bestimmte Objekttheorien. Also in dieser Unterscheidung Philosophie und Objekttheorien orientiere ich mich an diesem kanadischen Philosophen Mario Bunge. Und die Objekttheorien sind eben Gegenstandstheorien über bestimmte gesellschaftliche Gegenstände. Und ein Gegenstand ist natürlich die Gesellschaft insgesamt. Wie glaubt man, dass überhaupt eine Gesellschaft existiert? Zum Beispiel die Margaret Thatcher sagte, sowas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt nur Individuen und Ansammlung von Individuen. Also Marx glaubt schon, dass es sozusagen etwas Überindividuelles gibt, bestimmte Strukturen und Verhältnisse oberhalb der Individuen, die dann die individuellen Verhältnisse dann prägen. Das ist dann die Gesellschaftstheorie oder die Wirtschaftstheorie, dann seine Kapitalismustheorie, wie die Wirtschaft, kapitalistische Wirtschaft funktioniert oder auch wie aus seiner Perspektive der Feudalismus funktioniert. Dann natürlich die Staats- und Politiktheorie, die im Tutorat dann eine wichtige Rolle spielt. Und auch Ideologietheorie, die dann wieder abgeleitet ist von der Epistemologie, also dass er beispielsweise eine bestimmte Vorstellung hat von Religion als Ideologie, als ein falsches Bewusstsein, dass die Leute eben nur in bestimmten materiellen Verhältnissen so denken, weil sie die Wirklichkeit eben nicht sehen. Dann die Mehrwerttheorie, das ist eine Form von Gerechtigkeitstheorie, also eine Art ungleicher Tausch in einem Lohnverhältnis des Arbeiters zum Kapitalisten. Und schließlich dann die Verelendungstheorie, die letztlich aus der Mehrwerttheorie folgt, wurde auch im Film angesprochen. Und auch die Entfremdungstheorie wurde teilweise auch im Film angesprochen mit den Waren und auch mit den Maschinen. Und schließlich die Krisentheorie des Kapitalismus, also dass er glaubt, dass nicht nur konjunkturelle Krisen passieren, sondern der Kapitalismus selber in eine existenzielle Krise gerät, die praktisch nur über eine Revolution überwunden werden kann und dass praktisch der Kapitalismus die Träger der Revolution selber geschaffen hat, das Proletariat, der halt sozusagen eine integrierte Theorie, die fast alle Bereiche abdenkt, die in der gesellschaftlichen Entwicklung wichtig sind. Kommen wir zur marxistischen Ontologie und Epistemologie. Also bei ihm bestimmt das Sein, das Bewusstsein, also die materiellen Verhältnisse. Dazu zählen insbesondere die ökonomischen Verhältnisse, die dann auch sehr stark durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt bestimmt werden und die in diesen ökonomischen Verhältnissen wirksamen sozialen Konflikte. Das ist das Sein, das dann bei Marx das Bewusstsein der Menschen in diesen Verhältnissen erzeugt. Und zum Bewusstsein erzählt er dann juristische Verhältnisse, also institutionelle Regeln, Gesetze und auch politische Institutionen, Religion und andere ideologische Formen des Bewusstseins. Und in diesen Formen werden sich aus seiner Perspektive die Menschen erst ihrer materiellen Konflikte bewusst und tragen die aus. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Aus dieser marxistischen Perspektive wird beispielsweise die Reformation, die beispielsweise von Luther losgetreten wurde, nicht als eine Serie von Religionskriegen interpretiert, sondern als Klassenkämpfe innerhalb des Feudalismus wo die Bauern sich auflehnen und im Prinzip die Reformationskriege werden dann sozusagen als Bauernkriege dargestellt. Also das ist dann eben diese spezielle Auflehnung innerhalb der Religion ist aus dieser Perspektive eher eine materielle Auflehnung gegen die damals herrschende Klasse. Und dann in diesem Zusammenhang gibt es im Marxismus auch eine Widerspiegelungstheorie. Also das ist eine ziemlich, würde ich sagen, platte empirische Theorie, der Erfahrungstheorie. Also wo es heißt, in den Ideen werden eigentlich nur die materiellen Verhältnisse wiedergespiegelt. Und wenn sozusagen die Leute ein bisschen konfus sind, beispielsweise wie momentan die Leute in England mit dem Brexit und so weiter, dann ist das eigentlich nur ein Resultat der Widersprüche sozusagen auf materiellen Ebene. Die bilden sich dann ab als Widersprüche im Bewusstsein. Also, und aus heutiger Sicht der Wissenschaftstheorie ist das natürlich ziemlich viel zu simpel. Natürlich hat schon seinen wahren Kern, dass Wissen aus Erfahrung besteht, aber diese Widerspiegelung, die würde heute keiner mehr in dieser Weise verfolgen. Dann hat Marx, das zählt auch zur Ontologie, einmal eben dieses materialistische Menschenbild, dass der Mensch eben durch die Verhältnisse, materiellen Verhältnisse geformt ist. Und gleichzeitig schafft der Mensch über seine Transformation der Natur, die Aneignung der Natur, indem er sozusagen Dinge in die Welt setzt, Produkte in der Welt, eine neue Natur zweiter Ordnung, die ihn dann sozusagen bestimmt. Das sind die Verhältnisse, die Menschen dann so bestimmen. Der Mensch ist dann sozusagen ein Produkt seiner von ihm selbst geschaffenen Verhältnisse. Und das formuliert Marx in den Thesen über Feuerbach. Das menschliche Wesen ist kein dem Individuum innewohnendes Abstraktum, sondern das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Und in den USA gibt es seit sagen 15 Jahren so eine Debatte über den Relationalismus. Und da gibt es eben einige, die sagen, Marx war einer der ersten knallharten Relationisten, der behauptet hatte, dass sozusagen das Individuum alleine nichts ist, sondern nur die Relationen zählen, in dem die Individuen stehen. Und das Problem ist natürlich, dass die von ihm selber geschaffenen Verhältnisse ihn beherrschen, wie es auch im Film dargestellt wird, und sie treten ihm als eine objektive fremde Macht gegenüber. Und das ist aus der marxischen Perspektive eben auch eine Dimension der Entfremdung, dass man sozusagen Produkte und Beziehungen in die Welt gesetzt hat und die kommen dann nicht intendiert als Ensemble zurück und beherrschen dann den Menschen. Und ergo kann man schlussfolgern, ist der Mensch nicht jetzt wie bei Hobbes grundsätzlich schlecht oder bei Rousseau gut, sondern der Mensch ist so, wie die Verhältnisse ihn machen. Und da neigt er aber dann doch letztlich, da wird man dann da hinkommen, dazu, dass er annimmt, dass in der Urgesellschaft, im Naturzustand, solche Verhältnisse geherrscht haben, dass die Menschen dort damals eben gut waren. Aber im Kapitalismus, da neigt er dann eher schon auch so zu dieser rousseauischen Perspektive, da liegt er dann in Ketten, ist er sozusagen ein geknechtetes Wesen, erniedrigt. Und für ihn kommt es jetzt darauf an, diese Verhältnisse, diese verkehrten Verhältnisse, entfremdeten Verhältnisse in Griff zu bekommen und zu verändern. Und insofern ist Marx gleichzeitig ein Philosoph der Praxis, der eben, wie es in dem Film da geheißen hat, da wurde das ganz berühmte Wort von ihm zitiert, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, und zwar in eine egalitäre Gesellschaft. Und Marx hat dann sozusagen eine Geschichtsphilosophie entwickelt, in der es nicht sozusagen eine voluntaristische Tat ist, sozusagen diese Transformation herbeizuführen, also dass es nur jetzt von dem Willen der Menschen abhängt, sondern dass dieser Willen und diese Verhältnisse und diese Dynamik der Transformation von den Verhältnissen selber produziert werden, dass sozusagen Strukturen am Werk sind, die letztlich ohne das, dass wir das alle wollen müssen, in diese Richtung dann drängt. Und das, da, und diese Idee übernimmt er natürlich von Hegel. Bei Hegel war das ja der Weltgeist, der hinter dem Bewusstsein der Menschen sich enttappen, dann fortschreitet. Und bei ihm sind es dann eben die ökonomischen Verhältnisse, die dann durch eine dialektische Entwicklung dann eine ständige Transformation gesellschaftlicher Bedingungen erzeugt. Und das, und er sieht dann eben solche universellen Gesetzmäßigkeiten in der Gesellschaftsentwicklung. Und die Gesellschaftsentwicklung ist für ihn ein Klassenkampf, der sozusagen startet nach der Auflösung der Urgesellschaft. Und diese Transformation sozusagen von einer Gesellschaft zum anderen wird bei ihm immer durch die Entwicklung auch der Produktivkräfte vorangetrieben. Also durch, man kann verkürzt sagen, Wissenschaft und Technik, also dass sich das Wissen weiterentwickelt und dann in die und neue Technologien entstehen, die machen die Arbeit produktiver und dann wird sozusagen diese wirken alte Verhältnisse dann eher als Fesseln dieser Produktivkräfte und die Menschen sehen diese Zustände als problematisch an und verändern die und so werden neue Gesellschaften eben geschaffen. Und insofern wirkt so eine Dialektik wie bei Hegel, also eine bestimmte Gesellschaftsentwicklung ist dann die These und die Produktivkräfte erzeugen bestimmte Probleme, Krisen und so weiter und die werden durch eine Aufhebung dann dieser Probleme in einer neuen Synthese, in einer neuen Gesellschaftsordnung dann überwinden. Und das erfolgt bei ihm eben auch so fast naturgesetzmäßig über verschiedene eben Etappen. Und diese Umwälzungen finden dann also hier immer auch auf der Überbauebene statt. Also es wird politische Revolution geben und auch ideologische Revolution, beispielsweise die von mir angesprochene Reformation wird auch eben als so eine Umwälzung dann betrachtet. Und dann gibt es eben aus dieser Perspektive eben verschiedene gesellschaftliche Entwicklungsstufen, die dann praktisch einander ablösen. Erst der Startpunkt ist die Urgesellschaft, dann wird sozusagen aufgrund der Entwicklung der technologischen Fortschritts der Produktivkräfte entdeckt man, dass sozusagen insbesondere in Agrarkulturen nach der neolithischen Revolution, dass Sklavenhalterwirtschaften sehr effizient sind, um sich ein Mehrprodukt von den arbeitenden Massen da anzueignen. Und eine weitere Stufe ist dann der europäische Feudalismus und der wird dann in der Zeit der Französischen Revolution dann aufgelöst zum Kapitalismus über eine Revolution. Und der Kapitalismus transformiert sich dann auch systemnotwendig, gesetzmäßig in eine postkapitalistische Gesellschaftsform. Das ist der Sozialismus oder der Kommunismus. Also wie es später wurde es ja im dogmatischen Marxismus der DDR und der Sowjetunion dann so differenziert, dass man gesagt hat, der Sozialismus ist sozusagen eine Vorstufe vom Kommunismus. Im Sozialismus herrscht immer noch ein Mangel. Deswegen muss man sozusagen über Wirtschaftsplanung und Rationierung die Substanzmittel zuteilen. Aber im Kommunismus, da herrscht dann Überfluss und da kann jeder nach seinen Bedürfnissen dann leben. Das Problem ist, also dieser Zustand des Überflusses ist noch einige Zeit weg. Also in der Zeit, als ich damals studiert habe in Berlin, hatte ich so Kontakt zu DDR-Freunden. Die haben mir immer den Witz erzählt von der sowjetischen Kolchose, wo die Traktoren kaputt gegangen sind, und der ist der Vorsitzende der Kolchose nach Moskau geschickt worden, um dann dort zu fragen, wann denn die Ersatzteile denn endlich kämen, damit sie dann den Traktor da reparieren. Und dann ist er nach 2 Wochen wieder zurückgekommen, dann haben die Leute von der Kolchose ihn gefragt, ja, was haben sie dir denn jetzt gesagt? Hat er gesagt, ja, das wird alles kein Problem sein. Wir kriegen die Ersatzteile, wenn der Kommunismus dann wirklich da ist. Und dann sind die dann in die Kolchosenbibliothek gegangen, haben nachgeschlagen, weil er sagte, also der Kommunismus taucht schon am Horizont auf. Dann sind die in die Bibliothek gegangen und haben geguckt, was heißt denn Horizont? Und dann haben sie gelesen, das ist eine imaginäre Linie zwischen Himmel und Erde, die weiter zurückgeht, je näher man sich ihr nähert. Und so hat sich das eben auch mit dem Kommunismus ergeben. Also dass es sozusagen die Gesellschaft, in der sozusagen der Mangel beseitigt ist und jeder noch nach seinen Bedürfnissen leben kann, das gibt es heute noch nicht auf der Basis verfügbarer Technologien. Vielleicht wird es das in 100 Jahren geben, vielleicht wird es sogar geben müssen, weil wir nach dieser Digitalisierung und wie sagen wir, Digitalisierung 4.0, Automatisierung etc. Gar keine anderen Modus übrig haben, die gesellschaftlichen Güter da gerecht zu verteilen. Aber aktuell ist das eben noch eine Utopie. Also das sind die sozusagen großen Theorien, und dann können wir jetzt ins Klein-Klein gehen. Eine wichtige Theorie ist die Marx'sche Mehrwerttheorie, die sozusagen abgeleitet wird von den Werttheorien der klassischen politischen Ökonomie, Locke, Smith und Ricardo. Also die sagt eben, nur Arbeit schafft Werte. Also die Arbeiter verfügen über ihre Arbeitskraft und sie verkaufen diese als Ware an die Kapitalisten. Die Kapitalisten kombinieren die Ware, Arbeitskraft mit den Produktionsmitteln und produzieren dann sozusagen einen Wert. Und die Differenz zwischen dem produzierten Wert in der Produkte und sozusagen dem Lohn, das ist der Mehrwert, den der Kapitalist sich aneignet. Sie haben sozusagen den Baggerführer Willibald noch nicht auf Ihrer Folie. Jetzt will ich Sie mal fragen, wer von Ihnen kennt dieses Kinderlied, der Baggerführer Willibald? Kennt es wirklich niemand? Das dauert 2 Minuten, dann lasse ich das mal laufen. Also, und zwar, ich hatte 1973 hatte ich eine Studienreise in die Sowjetunion gemacht. Und das ging damals auch nach Wolgograd, also ehemals Stalingrad. Und damals war ich sozusagen eher so ein Dissident in dieser Gruppe und hatte dann bei einem Treffen mit dem Komsomolzen, der Jugendorganisation der Sowjetunion, dann den Biermann gespielt. Wer von Ihnen kennt Wolf Biermann? Schon eine ganze Reihe. Also es war so ein DDR-Dissident. Und ich habe dann das Lied gespielt, Ermutigung, auf der Gitarre von Biermann. Und dann hat der Studienleiter gesagt, also wenn ich das nochmal machen würde, dann würden sie mich sofort in ein Flugzeug packen und wieder zurückschicken in die Bundesrepublik. Und um sozusagen da wieder Freundschaft zu generieren, habe ich dann eben auch das Lied von Süvergrüpp gespielt, und zwar in einem Kindergarten dort, den wir damals besucht haben. Und dieses Lied ist sozusagen ein Lied, mit dem man Kinder ganz schön indoktrinieren kann. Also man kann sozusagen Kinder mit diesem Lied zum Marxisten machen. Und zwar denen sehr plastisch die Mehrwerttheorie dann zu vermitteln. Also ich spiele es jetzt mal vor. Moment.
Dies ist die Geschichte vom Baggerführer Willibald.
Es ist am Morgen kalt, da kommt der Willibald und klettert in den Bagger und baggert auf dem Acker ein großes, tiefes Loch. Was noch? Na ja, so fängt das an. Dann kommen alle Mann. Sie bauen erst den Keller, dann bauen sie immer schneller. Was kommt dabei heraus? Ein Haus, und in das Haus hinein ziehen feine Leute ein. Die Miete ist sehr teuer, kostet 700 Eier. Wer kriegt die Miete bloß? Der Boss.
Der Boss kommt groß heraus. Dem Boss gehört das Haus. Dem Boss gehört der Acker, der Kran und auch der Bagger und alles, was da ist. So Mist. Der Boss steht meistens rum und redet laut und dumm. Sein Haus, das soll sich lohnen. Wer Geld hat, kann drin wohnen. Wer arm ist, darf nicht rein. Gemein, der Willi bald kriegt Wut. Er sagt, was ist nicht gut. Er steigt auf eine Leiter. Hört her, ihr Bauarbeiter. Der Boss ist, wie ihr seht, zu blöd. Sein Haus, das bauen wir. Was kriegen wir dafür? Der Boss zahlt uns den Lohn aus. Die Miete für sein Wohnhaus, die ist in unserem Lohn nicht drin. Das hat doch keinen Zweck. Der Boss geht besser weg. Dann bauen wir für uns selber ein schönes Haus mit Keller. Da ziehen wir alle ein. Auf ein. Wie Willi bald das sagt, so wird es auch gemacht. Die Bauarbeiter legen los und bauen Häuser schön und groß, wo jeder gut drin wohnen kann, weil jeder sie bezahlen kann. Der Baggerführer Willi bald baut eine neue Schwimmanstalt, da spritzen sich die Leute nass. Das macht sogar dem Bagger Spaß.
Gut. Also das war damals so in den 70er Jahren so ein Lied, das insbesondere zur Linke Leute ihren Kindern davor gespielt haben oder mit denen zusammen gesungen haben, um sie sozusagen in diese Welt der Kapitalismus- und Revolutionstheorie dann sozusagen einzuarbeiten. Also der Unterschied, die Differenz also zwischen dem Wert des Produktes und dem Lohn, den der Kapitalist den Arbeitern zahlt, ist dann der Mehrwert, den er sich dann aneignet. Und da aber der Kapitalist dann den Mehrwert in der Regel zum großen Teil wieder akkumuliert und in Maschinen investiert, werden dann auch immer wieder Arbeitskräfte freigesetzt, sozusagen rationalisiert. Und so entsteht eine sogenannte industrielle Reservearmee, also ein Heer von Arbeitslosen, das Lohndruck ausübt und der Lohn sich dann immer weiter senkt, aber dann sich doch sozusagen an der Subsistenzgrenze halten müssen, weil der Kapitalismus, so Marx, ist ja dann auch interessiert, sozusagen, dass die Arbeiter sich zumindest dann ernähren können, um auch dann produktiv zu sein in ihrer Arbeit. Aber letztlich führt das zu einer allgemeinen Armut, zu einer Verelendung. Und das ist sozusagen die Quintessenz der Verelendungstheorie. Und dann gibt es eben auch noch eine andere Theorie, die ebenfalls thematisiert, dass die Verhältnisse Unzufriedenheit erzeugt und die Menschen dann angestachelt werden, die Verhältnisse zu verändern. Das ist sozusagen die Entfremdungstheorie, dass der Mensch einmal zunehmend Anhängsel wird von den Maschinen, damit von der Kapitalakkumulation. Also sozusagen ein schönes plastisches Beispiel ist dieser Chaplin-Film Moderne Zeiten, also wie sozusagen die Menschen einfach nur Anhängsel werden. Dann ist eine weitere Dimension der Entfremdung, dass die Menschen sozusagen über die ganzen Produkte, die geschaffen werden, die sozusagen die Warenwelt dominieren im Kapitalismus, praktisch dominiert werden von dieser Warenwelt, weil jeder, der irgendwie was gelten will, muss was haben und muss sozusagen auch zu Konsument sein. Also letztlich sozusagen eine Art Konsumterror-Theorie, in der die Menschen sozusagen von diesem Konsumismus gesellschaftlich entfremdet werden. Und schließlich werden die Menschen voneinander in der Weise entfremdet, also dass in so einer Warengesellschaft dann jeder für den anderen nur noch Ware ist. Also dass es keine festen Beziehungen mehr gibt, sondern die Menschen tauschen einander jeweils aus, also wenn sie sozusagen eine bessere Ware finden auf dem Markt. Also alles ist sozusagen marktvermittelt und warenvermittelt und jeder denkt sozusagen, der nur noch sein Profit, die Benutzung sozusagen anderer Waren zu steigern. Also das ist, sind so verschiedene Dimensionen der Entfremdung, die in dem Marx'schen Werk drinsteckt. Dann eine weitere Theorie, die Marx dann notwendig hat, um sozusagen auf die fast gesetzesmäßige Transformation des Kapitalismus in eine nachkapitalistische Gesellschaft dann hinzuweisen, ist sozusagen eine Krisentheorie. Und da gibt es sozusagen zwei Theorien, einmal so Krisen, die sozusagen entstehen aus einer langfristigen Entwicklung des Kapitalismus. Und zwar gibt es sozusagen in der Marx'schen Theorie geht dann schon sehr ins Detail, eine Theorie des tendenziellen Falls der Profitrate. Also Marx denkt, wenn sozusagen der Mehrwert entsteht nur aus der lebendigen Arbeit, sozusagen aus der Arbeit der Arbeitskräfte und wenn immer mehr Einsatz in Maschinen geschieht, Kapitalakkumulation, dann wird sozusagen der Teil der lebendigen Arbeit innerhalb des ökonomischen Systems immer kleiner und damit zusammenhängen auch der Mehrwert, den der Kapitalist ziehen kann. Und irgendwann geht der auf Null und dann würde der Kapitalismus allein an dieser Logik zusammenbrechen. Also das wäre sozusagen eine langfristige Tendenz des Zusammenbruchs des Kapitalismus über den tendenziellen Fall der Profitrate. Und dann hat der Marxismus dann oder Marx dann auf so eben Unterkonsumptionskrisen hingewiesen, also dass der Kapitalismus immer zu viel produziert, zu viele Produkte, die nicht alle gekauft werden können, weil die Masse der Arbeiter verelendet ja, bekommt ja nur Löhne auf dem Subsistenzlevel bezahlt und deswegen wird es immer zu wiederkehrenden Wirtschaftskrisen kommen. Und diesen Krisenzusammenhänge, also einmal langfristiger Fall der Profitrate, dann konjunkturelle Wirtschaftskrisen und dann zunehmende industrielle Reserve, also immer mehr Arbeitslose, das führt zu einer Verelendung und letztlich würde die Arbeitenklasse das nicht mehr akzeptieren und sich gegen die Verhältnisse dann auflehnen. Und so glaubt er, dass dann eine proletarische Revolution, also die Klasse, die eben unter diesen Verhältnissen zu leiden hat, dann eines Tages die Verhältnisse umstürzt und in die Hand nimmt. Und sein Fazit ist dann, der Kapitalismus bricht an eigenen Widersprüchen zusammen. Er ist sein eigener Totengräber. Und das ist die berühmte Totengräber-These des Marxismus. Also wenn man nochmal zusammenfasst, in Marxismus steckt sozusagen die Idee des Determinismus, also dass sozusagen ein vorgegebener Entwicklungspfad da drin steckt und auch eine Teleologie, also dass die Geschichte ein Ziel hat, ein festgestecktes Ziel, das ist Sozialismus und Kommunismus. Das ist ähnlich wie bei Hegel. Was war bei Hegel nochmal das finale Ziel des Weltgeistes? In was ist der Weltgeist am höchsten entwickelt? Genau, also im Staat, in dem modernen Staat, der sozusagen von Staatsbeamten und so weiter geleitet wird. Das ist sozusagen die höchste Entwicklung nach Hegel. Und bei Marx ist es eben jetzt nicht bezogen auf den Staat, der stirbt eher ab, sondern in einer vollkommen anderen Gesellschaft, in der es eben keine Klassengegensätze mehr gibt. Und diese deterministische Dynamik sieht dann eben einen notwendigen Übergang eben zu einer postkapitalistischen Gesellschaft, Sozialismus, Kommunismus. Und die, wie bei Hegel, findet dann sozusagen das Ende der Geschichte statt im Kommunismus, wo es keine großen Konflikte mehr gibt, sondern vielleicht nur kleine Reibereien, die dann eher so verwaltungsmäßig, technisch dann administriert werden. Und für Marx ist dann deswegen auch kein Staat mehr nötig, weil der Staat, da kommen wir noch dazu, der Staat ist ja eigentlich nur eine Institution der Herrschaft einer Klasse über die andere. Also wenn es keine Klassen mehr gibt, dann ist diese Institution auch überflüssig, deswegen stirbt der Staat dann eben ab. Kommen wir dann also jetzt zu der Politiktheorie von Marx. Politik und Kultur gehört zu ihm, bei ihm zu dem gesellschaftlichen Überbau, also diese Differenzierung Basis und Überbau. Das ist eine Metaphorik, die meines Erachtens so ein bisschen überplastisch ist. Also besser hört sich das an so im Französischen oder im Englischen. Also Infrastructure und Superstructure, also das wären dann zwei Strukturen, die sich aufeinander beziehen. Basis und Überbau sind halt sehr bildlich. Und die Politik gehört zum Überbau und die Basis ist dann eben das dominierende und dynamische Element und determiniert sozusagen die Politik. Politik und der Staat ist dann immer ein abgeleitetes Moment dieser Entwicklung. Und gleichzeitig sieht Marx das auch sehr instrumentalistisch. Also der Staat ist nur ein Instrument der herrschenden Klasse. Im Kapitalismus dann gibt es mal im Kommunistischen Manifest die Formulierung, er ist der geschäftsführende Ausschuss der Bourgeoisie. Also im Marxismus ist der Staat eigentlich sozusagen ein Business State, also wo praktisch nur die Wirtschaft die Politik bestimmt. Und die Ideologie ist auch für ihn nur ein abgeleitetes Moment und sie ist sozusagen ein Bewusstsein, dass die Ware im Kapitalismus, dass die Waren Verhältnisse verschleiert. Man sagt eben auch falsches Bewusstsein aus dieser Perspektive. Später fingen Diskussionen an über diesen Determinismus, also dass immer sozusagen das Materielle vorging vor dem Ideellen. Und da bringt der Marxismus ja sich selbst in einen Widerspruch hinein. Also wenn das Materielle wirklich immer so determinierend wäre, wie kann dann auf dem Ideellen eine Theorie entstehen, wie Marxismus, die Verhältnisse sozusagen aufheben will. Also das ist schon problematisch, also diese beiden Ebenen so in einem deterministischen Zusammenhang zu sehen. Später gab es eben auch marxistische Reinterpretationen im sogenannten Neomarxismus, wo man dann gesagt hat, die beiden Ebenen sind relativ autonom und entwickeln sich nicht so in dieser statischen oder deterministischen Weise zueinander. Auch die Staatsformen sind im Marxismus eher instrumentelle Gebilde. Also die Formen selber haben keinen Eigenwert, wie beispielsweise jetzt damals bei Platon oder Aristoteles, dass man sagt, in den Formen kann man Möglichkeiten finden, sozusagen die Konflikte der Menschen zu befrieden und so weiter, sondern die Formen im Marxismus sind einfach beliebig wählbare Instrumente der Machterhaltung. Und es muss sozusagen nicht unbedingt jetzt eine bürgerliche Demokratie sein. Also wenn die sozusagen am besten funktioniert, um den Kapitalismus zu erhalten, dann warum nicht? Kapitalisten die Gefahr sehen, dass die Mehrheit sich dann gegen dieses System wendet, dann würden sie beispielsweise auch zu faschistischen Diktaturen greifen oder im Frankreich dieser Zeit dann zu einer Form von Bonapartismus oder Cäsarismus, also wo dann eben der Napoleon dann damals sich dann nach der Auflösung der Ersten Republik sich hat zum Kaiser wählen lassen und dann doch von einigen Gruppen innerhalb Frankreichs eben unterstützt wurde. Und das hat Marx dann in diesem Buch analysiert, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Und da bezieht er sich dann auf den Staatsstreich in Frankreich am 20.12.1851 von Louis Napoleon. Das ist ein Neffe von dem großen Napoleon. Dieser Staatsstreich hat sozusagen die Zweite Republik eben zerstört. Und dieser 18. Brumaire ist sozusagen der Herbstmonat in dieser neuen Zählweise des Revolutionskalenders. Und das Buch spielt dann eben an auf sozusagen die erste napoleonische Machtergreifung, also wo Napoleon sich zunächst mal als Konsul da eingesetzt hat und später dann hat sich zum Kaiser wählen lassen. Und später hat sein Neffe eben Ähnliches gemacht. Und er fragt eben Marx, eigentlich müsste die Bourgeoisie die bürgerliche Demokratie einführen. Weil sozusagen das Bürgertum sozusagen die tragende Klasse des Kapitalismus ist. Wieso findet dort plötzlich ein Übergang statt zu einer autoritären Herrschaft, wo praktisch nur noch einer, ein Diktator sozusagen an der Macht ist? Und dann versucht Marx, das eben durch eine differenziertere Klassenanalyse hinzukriegen, als man sie jetzt beispielsweise im Kommunistischen Manifest sieht, also wo dann immer sozusagen nur eine Klasse in einer Gesellschaftsformation existiert und hier spielen dann sozusagen mehrere Klassen und wir würden vielleicht eher sagen Gruppen eine Rolle, die damals den Louis Bonaparte unterstützt haben. Und das war insbesondere natürlich der Militärapparat und natürlich das Kapital dahinter, aber auch sozusagen die armen Massen, die Marx damals das Lumpenproletariat bezeichnet hat, also sozusagen jetzt nicht die normalen Proletarier, die sozusagen arbeiten gehen, sondern auch sozusagen die Bohems und die sozusagen am Existenzminimum in Paris damals so gelebt haben. Und dieses Lumpenproletariat zusammen mit den Kleinbauern damals in Frankreich, denen über die Revolution dann Boden zugeteilt wurde, die hätten damals die napoleonischen Regime unterstützt. Napoleon, der Erste und auch der Dritte, die hätten sich dann ebenso mit cäsaristischen Methoden an der Macht gehalten, also dass sie dann die sozusagen intermediären Institutionen übergangen sind und sich direkt haben mit Plebisziten, Volksabstimmung legitimieren lassen. Also das ist sozusagen das System der Politik, mit dem damals dann Frankreich eben nicht sozusagen eine bürgerlich-parlamentarische Demokratie hatte, sondern eher eine diktatorische, autoritäre Form. Und man kann daraus dann als Fazit ziehen, auch hier ist das Verhältnis eben sozusagen der Staatsform zu den gesellschaftlichen Klassen eher instrumentell, also die Form, die ist eigentlich dann eher unwichtig, sondern sie muss einfach nur in der Lage sein, ein Instrument der herrschenden Klasse, der dominanten herrschenden Klasse sein, um die Verhältnisse, wie sie sind, aufrechtzuerhalten. Und aus dieser Perspektive hat der Staat dann ausschließlich die Funktion, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse zu stabilisieren. Er ist sozusagen Instrument der herrschenden Klasse zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und so ganz zugespitzt dann im Manifest, wie gerade gesagt, wird er sozusagen als geschäftsführender Ausschuss, das ist natürlich auch metaphorisch, der Bourgeoisie bezeichnet. Und es gibt andere Stellen, wo der Staat als ideeller Gesamtkapitalist betrachtet wird, also sozusagen ein so eine Art Idealtyp von Kapitalist, der dann vielleicht langfristiger denkt als die konkreten Kapitalisten, die kurzfristig denken. Und der ideelle Gesamtkapitalist denkt dann sozusagen an die langfristige Stabilisierung des kapitalistischen Systems und versucht dann, die ganzen Widersprüche, die so in der Gesellschaft sind, zu integrieren, um das System aufrechtzuerhalten. Also auch das ist sozusagen ein neues Konzept, ideeller Gesamtkapitalist, aber innerhalb des Marxismus gehört das eben zum Jargon, den man so drauf haben muss. Und in bestimmten Situationen muss die herrschende Klasse dann auch eben zu rückständigen Staatsformen greifen, wie zum Beispiel zum Bonapartismus. Und das ist natürlich alles sozusagen ein Effekt der Klassenherrschaft. Im Kommunismus soll es ja dann keine Klassen mehr geben und dann wird der Staat überflüssig und stirbt quasi ab. Also der Staat ist dann letztlich aus der so funktionalistisch betrachtet eine Integrationsinstanz, die sozusagen die Gesellschaft integriert im Interesse der Systemerhaltung, aber gleichzeitig ist der Staat sehr stark von einem Subsystem abhängig. Das wäre eben so eine systemtheoretische Perspektive des Marxismus, dass das ganze System dominiert eben die Wirtschaft. Und insofern ist er zwar eine Institution, die sozusagen eigentlich alle Interessen, die irgendwie systemgefährdend sein könnten, integrieren müsste, aber gleichzeitig unter der Hegemonie der Wirtschaft, weil er von der Wirtschaft abhängig ist. Und hier betreibt man jetzt auf der Folie ein bisschen Metatheorie, Wissenschaftstheorie, um so ein paar Kategorien zu benutzen, um die Merkmale dieser Theorie nochmal hervorzuheben. Also der Marxismus ist so auch eine der ersten Systemtheorien, der sozusagen das ganze Gesellschaftssystem betrachtet und alle Teilsysteme und Elemente als notwendige Einheiten in diesem System. Und das nennt man eben Holismus. Und diese Denke hat er eben auch von Hegel übernommen, sozusagen die Vorstellung, wie es bei Hegel heißt, das Wahre ist das Ganze. Also man muss sozusagen den Kapitalismus als integriertes System denken. Dann Determinismus, also dass die materiellen Verhältnisse wirklich determinierend sind, auch sozusagen die Abfolge der Entwicklung der Gesellschaft, dass die vorgegeben ist. Und dann Materialismus, also dass die materiellen wirtschaftlichen Verhältnisse am wichtigsten sind. Agonismus bezieht sich auf den Klassenkampf als Motor der Geschichte, dass die Geschichte jetzt ausschließlich angetrieben wird durch Konflikte zwischen Menschen. Und zwar jetzt nicht nur zwischen Menschen wie bei Hobbes, sondern zwischen Gesellschaftsklassen. Und dass diese Konflikte erst aufhören in einer Gesellschaft, in der es keine Klassen mehr gibt. Und Instrumentalismus, diese mangelnde Autonomie des Staates, also dass der Staat nur ein Instrument ist, das die herrschende Klasse beliebig einsetzen kann. Und eine eher neuere Kategorisierung wäre, dass die marxistische Theorie auch sehr strukturalistisch ist, dass sie sozusagen sehr stark die Herrschaft von strukturellen Verhältnissen betont, also von Verhältnissen, die länger andauern, die man nicht als Einzelner ändern kann. Und dass deswegen die Individuen in der Regel durch diese Strukturen geprägt sind und relationistisch betrachtet dann eben ein Ensemble dieser Strukturen dann darstellen. Es gibt, also der Marxismus ist eine Weltmacht. Also es gibt in fast allen Ländern der Welt gibt es marxistische Gruppen und marxistische Strömungen. Und in manchen Ländern sogar viele marxistische Strömungen. Also in meiner Zeit gab es alle möglichen Strömungen und ich fand damals die Trotzkisten ganz, ganz interessant. Also die Trotzkisten, Leo Trotzki war ja sozusagen einer, der mit dem Lenin damals führend war in der Revolution. Und die Trotzkisten haben immer gesagt, es ist unmöglich, den Sozialismus nur in einem Lande aufzubauen, sondern der Sozialismus kann eigentlich nur weltweit aufgebaut werden. Wenn man ihn beschränkt auf ein Land, dann muss man sozusagen da einen Zaun drumherum machen und muss den Menschen die Freiheit nehmen, was im Stalinismus ja geschehen ist. Und deswegen, wegen dieser Kritik, hat ja Stalin dann den Leo Trotzki auch in Mexiko ermorden lassen. Da gibt es auch einen schönen Film. Was heißt schönen Film? Also wo Trotzki dann von einem gedungenen Mörder mit einem Eispickel erschlagen wurde. Also es gibt eine unmögliche Strömung innerhalb des Marxismus. Schon in den 70er, 80er Jahren gab es dann verschiedene neue Strömungen, also das nennt man Neomarxismus. Also zum Beispiel ein ganz wichtiger Denker kommt aus Italien, Antonio Gramsci. Wer kennt, hat den Namen schon mal gehört? Doch schon einige. Also der hat sehr stark dann die relative Autonomie der Kultur betont, also dass die Kultur nicht nur eine Widerspiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist, sondern dass die Kultur sozusagen eigentlich sich sogar weiterentwickeln kann als die gesellschaftlichen Verhältnisse, die es normalerweise erlauben würden aus diesem rein materialistischen Verständnis. Und Antonio Gramsci hat dann vorgeschlagen, dass die Sozialisten dann versuchen sollten, die kulturelle Hegemonie zu gewinnen, um dann eben letztlich dann die Verhältnisse über eine Revolution umzugestalten. Dann gibt es sogar auch Ansätze, die eben die relative Autonomie des Staates betonen. Also beispielsweise ein Grieche, der in den 60er und 70er Jahren in Frankreich gelebt hat, der hat auch sehr stark aus dieser marxischen Klassenanalyse des 18. Brumaire seine Theorie da abgeleitet. Und er hat dann versucht, das so zu systematisieren, dass er gesagt hat, in einer bestimmten Gesellschaft existiert niemals nur eine Produktionsweise, so wie das beispielsweise im Kommunistischen Manifesto dargestellt, sondern eine Gesellschaftsformation kombiniert immer mehrere Produktionsweisen und eben auch vorkapitalistische Produktionsweisen. Und sobald man so eine Kombination von mehreren Produktionsweisen hat, hat man natürlich auch gleichzeitig mehrere Klassen. Angenommen, drei Produktionsweisen sind kombiniert in einer Gesellschaftsformation, dann hätte man drei beherrschte Klassen und drei herrschende Klassen. Und Poulantzer sagt dann, der Staat ist dann nicht nur der geschäftsführende Ausschuss, eben nur der Kapitalisten, sondern das ist ein sogenannter Bloc au pouvoir, also ein Machtblock, der versucht, die Kohäsion zwischen den verschiedenen herrschenden Klassen als Allianz zu bilden, also eine herrschende Klassenallianz zu etablieren. Und dadurch gewinnt der Staat Autonomie und ist dann eben nicht nur ein reiner Reflex sozusagen der ökonomischen Entwicklung. Dann schließlich Klaus Offe, ein sehr bekannter, berühmter deutscher Politologe, er hat das eher sozusagen systemtheoretisch dann formuliert, warum der Staat funktionsnotwendig autonom sein muss, um überhaupt den Kapitalismus eben zu stabilisieren. Und dann gibt es noch weitere Entwicklungen, zum Beispiel der französische Strukturalismus im Marxismus von Louis Althusser und Maurice Cordelier. Die haben eben auch diese Ausdifferenzierung in diese verschiedenen Produktionsweisen da gedacht. Also im Prinzip kann man sagen, in der Weise haben die Franzosen so eine Art Komplexitätstheorie des Marxismus entwickelt. Also dass man jetzt nicht die platte Darstellung, die kapitalistische Gesellschaft ist kapitalistische Gesellschaft, und das ist es so, sondern das ist eine Gesellschaft, die zusammengesetzt ist aus ganz unterschiedlichen Produktionsweisen und aus denen folgen dann eher komplexere Klassenverhältnisse. Dann gibt es sogar Versuche, den Marxismus zu mikrofundieren, also dass man versucht, über die individuellen Verhältnisse dann das Funktionieren dieses Systems zu erklären. Das ist in den 70er, 80er Jahren einmal über die Elitentheorie gemacht worden. Also die Fragestellung ist ja, warum stabilisiert der kapitalistische Staat das kapitalistische System? Und wenn man das funktionalistisch sieht, dann würde man sagen, ja, der Staat die Funktion hat, aber das ist ja sozusagen tautologisch, so eine funktionalistische Erklärung. Dann eine Mikrofundierung wäre dann, man versucht es über die Sozialisation der Herrschenden zu erklären, dass man fragt, wie ticken denn diejenigen, die uns beherrschen? Beispielsweise Johnson und Cameron. Jetzt sind die gingen ja auf dieselben Eliteschulen und so weiter und dann erklärt so seine Elitentheoretiker, also das ist so eine bestimmte Elite, die ist in einer gewissen Weise sozialisiert, die denkt so und deswegen handelt sie so auch auf der Regierungsebene. Das ist eine bestimmte Form der elitentheoretischen Mikrofundierung. Und da gibt es eben auch eine Variante, die dann das macht mit der Rational Choice Theorie. Das ist dann der John Elster, den ich schon mal erwähnt habe. Das ist eben ein sehr anspruchsvoller und inzwischen auch sehr berühmter Sozialwissenschaftler aus, der lange in Chicago gelehrt hat. Also der hat versucht, den Marx aus der Rational Choice Theorie zu reinterpretieren. Ich komme zur Kritik und Würdigung. Also das wichtigste Selbstverständnis von Marx war, ein Philosoph der Praxis zu sein. Er wollte wirklich eine Theorie entwickeln, die die gravierendsten Probleme der damaligen Zeit aus seiner Perspektive, also diese Verelendung breiter Massen, lösen wollte. Und deswegen sagte er, ich will verstehen, wie Gesellschaften sich entwickeln, wie die funktionieren und dann will ich auch verstehen, wie man die verändern kann. Und das hat er mit den ganzen Subtheorien eben gemacht, die ich eben vorgestellt habe. Und diese Ideen waren so wirkungsvoll, dass in fast allen Ländern der Welt eben diese Ideen in marxistischen Gruppen, Parteien und so weiter dann Annäherung gefunden haben. Und in vielen, also während der Phase des real existierenden Sozialismus, den es ja nur noch in einigen wenigen Ländern gibt, war das auch schon eine gigantische Weltmacht, mit die dann aber auch gigantische Massen an Toten gekostet haben. Also wenn man beispielsweise das Experiment Kambodscha betrachtet, also das ist ja ein ganz radikales kommunistisches Experiment gewesen, also wo die Führer damals versucht haben, die Dimensionen der Entfremdung, also zwischen Geist, Hand- und Kopfarbeit und so weiter, die man sozusagen auch in der Marx'schen Analyse findet, aufzuheben, indem man sozusagen die ganze Bevölkerung versucht hat, in eine Agrarform Volk zu transformieren und aufs Land und sozusagen verfrachtet hat. Und da wurden sozusagen Millionen Menschen umgebracht. oder während der chinesischen Kulturrevolution starben eben auch zig Millionen Menschen, sagt man. Und das könnte man letztlich auch, sagen wir, dem Marxismus eben, hierfür könnte man dem Marxismus auch die Schuld zuschieben. Aber wie es in dem Film heißt, man darf nicht vergessen, also das sind im 19. Jahrhundert eben Ideen gewesen, wo Marx geglaubt hat, dass man die Probleme dieser Zeit lösen konnte. Und er hat natürlich mit seinen Ideen keinen Einfluss darauf, also welche perversen Mutationen im Geiste dann mit den Ideen dann da angestellt werden. Marx, also was man zu seiner Würdigung sagen muss, er war einer der letzten Universalgelehrten. Also er hat insbesondere, als er dann in England war, in voller Bandbreite sehr viele Gebiete studiert. Und wenn man das Kapital liest, merkt man natürlich auch die immense Bildung, die in Marx drinsteckt. Und er versuchte natürlich mit diesem Wissen die gesellschaftliche Entwicklung zu prognostizieren, und viele seiner Prognosen waren eben falsch. Und bei manchen Prognosen und Vorschlägen war halt das Problem, dass es jetzt nicht nur einfach so eine Idee war, wie es in dieser Karikatur dargestellt wird. Also die wurde so nach den 1990er Jahren da von einem DDR-Grafiker da gezeichnet. Also da heißt es, tut mir leid, Jungs, war halt nur so eine Idee. Und das Problem ist also das, was dann Leute damit angestellt haben, das ist halt nicht nur so eine Idee, sondern hat eben dann immense Folgekosten produziert. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, nicht alles, was Marx jetzt da geschrieben hat, ist falsch, sondern eine ganze Reihe von Elementen seiner Theorie bieten eine zutreffende Beschreibung eben auch noch der heutigen Realität des Kapitalismus. Beispielsweise so diese Konsumterror-Perspektive. Also dass sozusagen diese Verwertungslogik des Kapitals zu immer mehr Wachstum zwingt und die Menschen zu immer mehr Konsum. Also das ist schon, was in der Logik des Kapitalismus angelegt ist, das ist schon eine richtige Beschreibung. Oder zum Beispiel die Passagen im Kommunistischen Manifest, die Globalisierung beschreiben. Also dass das Kapital um den Erdkreis regelrecht rast und die ganze Welt durchkapitalisiert, das hat Marx damals eben auch schon in dieser Zeit sehr zutreffend beschrieben. Ich komme zur Vertiefung. Also es gibt da diese Reihe, die auch ich schon bei den anderen Philosophen zitiert habe, also die kleinen Biografien bei Rowohlt. Auch hier ist die Marxische Biografie sehr schön, um preiswert zu bekommen. Dann sehenswert ist einmal den schon zitierten Dokumentarfilm Die deutschen Zwei, Karl Marx und der Klassenkampf. Und dann gibt es einen sehr schönen Film zur Aktualität der Marxischen Theorie, der heißt Marx Reloaded, sind die Tage des Kapitalismus gezählt, der eine sehr positive Stellung zur Marxischen Theorie einnimmt. Und besuchenswert ist einmal das Geburtshaus von Marx in Trier, das heute ein Museum ist. Also wenn Sie mal in die Gegend kommen, dann lohnt sich das anzugucken. Und natürlich das British Museum, also die Nationalbibliothek Englands, wo Marx dann seine Hauptstudien betrieben hat. Wer von Ihnen hat das British Museum schon mal besucht? Ja, einige wenige. Schließlich habe ich noch vier Klausurfragen hier aufgelistet. Die Fragen behandeln Sie ja immer auch in den Tutoraten. Insofern tue ich heute noch mal ganz kurz eingehen in den letzten 5 Minuten auf die Evaluation. Also, diese Evaluationsberichte zeigen so einen schönen Überblick auch über die Durchschnitte an der ganzen Universität. Und interessanterweise ist der Durchschnitt bei Vorlesungen in der Politikwissenschaft am schlechtesten. Also das ist schon interessant. Auf der anderen Seite, also ich bin ja als Dekan auch immer Mitglied, beratendes Mitglied, muss man sagen, des Rektorats, sind wir schon ein Vorzeigefachbereich allgemein in der Universität. Also wir sind der einzige Fachbereich, der im Ranking weltweit unter den Top 100 auftaucht. Alle anderen Fachbereiche sind viel schlechter. Also wir sind eigentlich so ein Musterfachbereich, aber in den Vorlesungen stellen wir nicht so gut dar. Ja? Also dann wird hier immer dieser sogenannte LL, so ein Learn-Index, Lehr-Lern-Index benutzt. Und da sind verschiedene Items zusammengefasst. Zum Beispiel einmal, ich kann jederzeit Fragen und Kommentare einbringen. Auf Wunsch erhalte ich von dem Lernenden hilfreiche Rückmeldungen und Hinweise. Also ich finde das ein Schwachsinn, sowas in eine Vorlesung, in eine Evaluation der Vorlesung rein. Also das geht ja gar nicht. Also da müssen die Leute schon ein bisschen noch dran arbeiten. Aber hier, also beim Lernindex haben Sie jetzt meine Vorlesung mit 2,0 ungefähr bewertet und die Gesamtnote 1,93. Also da liege ich doch schon einiges über dem Durchschnitt und das finde ich ganz gut, dass Sie das so sehen. Und dann haben bei den freien Texten gab es sozusagen Lob, aber auch Tadel. Bei Lob haben sie sozusagen auf diese freundliche, aufgeschlossene, witzige Atmosphäre auch hingewiesen. Dann auf die Klausuraufgaben, Videos, das den Reader finden viele gut. Dann auch die Aufzeichnungen fürs Internet und auch die Folien vorher online. Die wären ausführlich, ansprechend, hilfreich. Aber da gibt es natürlich auch Kritik, also es gibt einige, die sagen, meine Folien seien zu überlastet. Das ist natürlich zwiespältig. Also ich könnte sofort, weil ich habe hier so einen schönen großen Laptop mit Referentenmodus, ich könnte sofort die Hälfte davon, was auf den Folien steht, in die Notizen stecken. Aber dann müssen Sie sozusagen viel, viel, viel mehr mitschreiben. Und wenn ich jetzt mal abstimmen lasse, wer möchte gern überladene Folien und wer möchte magere Folien? Wer möchte Folien, wo viel draufsteht? Wer möchte Folien, wo praktisch nur ein paar Stichworte draufstehen? Ja. Also, das ist der Trade-off. Und ich nehme an, klar, es entspricht nicht sozusagen der State of the Art von PowerPoint-Präsentationen. Da sagt man immer, man soll nur ganz wenige Begriffe stehen. Also ich denke, dass es für Sie besser ist, wenn da mehr drauf steht. Dann Kritik, spätes Hochladen der Folien. Also das wird nächstes Mal nicht vorkommen, weil ich musste ja dieses Mal vollkommen neu konfigurieren im Vergleich zu letztes Mal. Vielleicht haben Sie die letzten Folien gesehen. Die sind vollkommen anders und auch weniger ist da drauf, weil das ja immer nur die Hälfte ausgemacht hat. Und deswegen habe ich dann nächstes Jahr natürlich haben die fertigen Folien und werde die nur noch marginal verändern. Dann gab es sozusagen Kritik am Zeitpunkt der Essays fürs Lehramt, aber das ist offenbar geklärt. Also da haben einige das nicht richtig verstanden. Dann Folien überladen haben wir gerade abgehandelt. zu viel geschichtlich angestaubt, dass ich immer historische Kontexte bringe, aber irgendwie sollte man das auch verstehen, in welchem Kontext jemand auf solche Gedanken kommt. Dann Videos, irrelevant. Also ich meine, die Videos, die dehne ich ja nicht aus auf 20 Minuten, sondern sind immer nur höchstens 3 Minuten Videos. Ich denke, die lockern die Atmosphäre eher auf. Dann etwas Stoff, etwas zu umfangreich. Also mein Gott. Das ist jetzt wirklich runtergeskaliert auf nur die wichtigsten Philosophen. Ich denke, jetzt müsste das wirklich angepasst sein. Früher war es, da gebe ich zu, das war einfach zu viel. Dann jede Woche neuer Tutor, das habe ich am Anfang gesagt, das ist das spezielle Modell, das wir hier fahren. Und ich glaube, dass davon profitieren Sie mehr, als wenn Sie eher dieses sozialpädagogische Modell haben, also wo es sozusagen einen Tutor gibt, der Sie sozusagen begleitet durch das ganze Semester. Also Wissen versus Sozialpädagogik, das ist hier der Trade-off. Dann Prüfungsübungen mehr vorab erklären, aber das klärt sich natürlich auch über die Tutoraten, und Klausurfragen sind kommuniziert. Dass ich mich oft verzettle, das rechne ich mir im Alter zu. Gell? Also dann mehr Anbindung, Bezüge zu aktuellen Beispielen, Problematiken. Also ich bringe doch schon hin und wieder so aktuelle Beispiele. Nächstes Mal wenn ich dann sozusagen aktuelle behandle, da gehen wir dann viel stärker noch drauf ein. Dann größer Fokus auf Argumente der Philosophen. Also ich glaube, dass man keinen größeren Fokus jetzt auf die Theorien machen kann, als ich das jetzt gemacht habe. Also ich würde eher behaupten, wenn Sie nur dieses Buch von Münkler und Straßenberger lesen, wo ganz viele auftauchen und dann immer nur beiläufig dieser und jener zitiert wird und dann nur auf kleinem Raum bestimmte Theoreme präsentiert werden, dass das an Ihnen so vorbeirauscht, dass Sie hinterher gar nicht viel davon haben. Und dass Sie mehr davon haben, wenn Sie wirklich so strukturiert eingehen auf die verschiedenen Philosophen, die Texte im Originaltext lesen und dann im Tutorat auch miteinander diskutieren. Da haben Sie viel mehr als so einen pauschalen Überblick, der einfach nur vorbeirauscht. Klausurfragen nach den Würdigungszeiten, das habe ich dann auch schon gemacht. Und dann Fachbegriff von Fremdwort auch den vollen definieren. Also ich denke, wir befinden uns jetzt hier an der Universität und nicht auf dem Gymnasium. Und also Fachbegriffe, ich denke, das können Sie immer selber nachgucken. Wir haben ja auch ein Glossar in Ilias drin, da werden einige Dinge schon definiert. Okay, ich danke für die Aufmerksamkeit.